Ja. Wir feiern heute Weihnachten. Wir feiern, dass Christus gekommen ist. Und dass Christus gekommen ist, dass Christus gekommen ist, ist eine Botschaft des Friedens. Und Frieden ist ein Thema, das, mit dem wir alle mehr oder weniger zu tun haben, dass wir entweder ein bisschen lächerlich abwinken, ach Frieden, wir haben aufgegeben, an Frieden zu glauben. Oder Frieden ist was, was wir sehr suchen. Leute sind sehr, sehr unterschiedlich. Und wir in unserer WG, wir haben vorgestern haben wir zusammen Weihnachten gefeiert, als WG-Weihnachten. Und wir haben einmal pro Monat haben eine WG-Sitzung und dort haben wir darüber geredet, was machen wir an Weihnachten. Und dann hat jemand gesagt, an Weihnachten spielen wir mit Nerf Guns. Und was, falls ihr nicht wisst, was eine Nerf Gun ist. Eine Nerf Gun ist so ein Teil hier. Das kann man laden. Und dann kann man irgendwie. Oh, kaputt. Tschu. Und jemand hat gesagt, wir machen das. Und dann hat die das Protokoll von unserer WG-Sitzung. Wir sind 7 Leute in unserer WG und da haben sich so Dinge etabliert, wie zum Beispiel eben, dass jemand ein Protokoll schreibt, mehr zum Spaß, ist auch lustig zum Lesen. Auf jeden Fall hat sie reingeschrieben, an Weihnachten kauft sich jeder so eine Nerf-Gun und dann werden wir mit der spielen. Und weil das im Protokoll stand, muss das natürlich auch umgesetzt werden, sodass jetzt jeder von uns so ein Gerät hat und mit dem haben wir uns, wir sind alle im Alter zwischen 23 und 30, aber man ist nie zu alt, ein Kind zu sein, dann haben wir mit denen gespielt. Und während wir Krieg gespielt haben, haben wir Frieden gehabt, weil sie einfach lustig miteinander hatten. Das ist eine kleine Ironie der Sache, die das mit sich bringt. Man kann sich natürlich auch Gedanken machen, wie vorbildlich so ein Gerät ist. Habe es nur mitgenommen, zum Illustrieren, dass Frieden und Krieg irgendwo was mit richtig nah beieinander liegen. Wir fangen um halbe mit dem Livestream an und es sind einige im Livestream dabei, die krank daheim sind. Und ich weiß nicht, ist der Livestream schon live? Er ist schon live. Sehr schön. Ja, da möchte ich ganz herzlich alle begrüßen, die krank daheim sind, die jetzt nicht dabei sein können. Andere sind wahrscheinlich daheim, weil es sehr anstrengend war mit Familie und allem. Ich möchte noch zwei, drei Sachen mitteilen. Ich sage dir jetzt hier auch im Livestream, damit alle, die wirklich daheim im Bett liegen, das trotzdem mitkriegen. Und zwar am 1. Januar, am Sonntag in einer Woche, werden wir keinen Gottesdienst hier haben. Ihr dürft ins Prisma gehen oder sonst was machen. Und über Neujahr am 31. haben wir, wie ich gehört habe, manchmal wurden irgendwelche Sachen hier in der Gemeinde gemacht. Falls ihr das toll findet, dürft ihr sehr gerne was anreißen. Ihr dürft sagen, hey, ich habe die Idee, lasst uns das machen. Dann schreibt den Leuten, ladet sie ein, macht einfach. Da lade ich euch herzlich ein, Initiative zu ergreifen. Und dann möchte ich auch nochmal auf das Allianzgebet hinweisen. In der zweiten Januarwoche am Dienstag. Wir beten mit den Gemeinden hier und Umgebung zusammen, dass Gott wirkt. Und wir als Gemeinden, wir glauben nicht daran, dass unser menschliches Tun den letzten Unterschied macht, sondern dass es Gott ist, der den Unterschied macht. Wir glauben daran, dass Gott wirklich existiert und dass er hineinwirkt in unsere Welt. Und darum ist Beten der ultimative Ausdruck und auch das Ausleben der Abhängigkeit zu Gott. Und darum lade ich euch wirklich ein, kommt doch, betet am Dienstag der zweiten Januarwoche mit den anderen Gemeinden. Wir treffen uns in Einsiedeln um 19:30 Uhr. Genau. Ja. Als wir vorher Lieder gesungen haben, waren wir in der Gegenwart von Gott. Wir haben die nicht gesungen, weil wir ein Singverein sind, sondern weil wir in der Gegenwart von Gott sind. Und in der Gegenwart von Gott zu sein, das macht was mit uns. Das beflügelt uns. Und Lieder können dem wie besonders Ausdruck verleihen. Und letztens habe ich mit Freunden darüber geredet, wie ist es in der Gegenwart von Gott zu sein. Und sie kam, also eine Freundin kam von mir und sie fragt so, Spürst du das auch manchmal ganz besonders, dass du in der Gegenwart von Gott bist, dass du bei Gott bist, dass er dir nahe ist, dass es keine Ferne ist, nicht so, ja, auf jeden Fall. Und sie hat mich so mit strahlenden Augen angeguckt, an dem man genau angesehen hat, dass sie das Gleiche auch kennt, von was wir da geredet haben. Und dann hat sie mich gefragt, wie würdest du denn das beschreiben, wenn du in der Gegenwart von Gott bist? Und ich habe mir noch nie Gedanken gemacht, wie ich das beschreiben würde. Ich erlebe das oft, wenn ich mir länger Zeit nehme, ganz intensiv auch manchmal, nicht immer. Aber ich habe mir noch nie überlegt, wie fasst man das in Worte? Weil in der Gegenwart von Gott zu sein, ist was ganz, ganz Spezielles. Es ist wie, ja, es ist eine tiefe, tiefe Ruhe irgendwie. Und man kann einfach ankommen und sein. Ich habe dann versucht, das ein bisschen genauer zu beschreiben. Und dann sagt sie, gell, es ist ein tiefer Frieden. Ja, und da ist mir bewusst geworden, jawohl, Frieden, das trifft's. Das ist eine Erfahrung, die ich nirgends anders mache, aber das Wort Frieden beschreibt genau diese Erfahrung. Und dem Frieden, dem möchten wir heute nachgehen. Und wir lesen dazu die Weihnachtsgeschichte aus Lukas 2. Ich lese aus einer anderen Übersetzung, als ich hier die Bibel habe. In Lukas 2, ab Vers 8. Dort steht in Gottes Wort: In der Umgebung von Bethlehem waren Hirten, die mit ihrer Herde draußen auf dem Feld lebten. Als sie in jener Nacht bei ihren Tieren Wache hielten, stand auf einmal ein Engel des Herrn vor ihnen, und die Herrlichkeit des Herrn umgab sie mit ihrem Glanz. Sie erschraken sehr, aber der Engel sagte zu ihnen: Ihr braucht euch nicht zu fürchten. Ich bringe euch eine gute Nachricht, über die im ganzen Volk große Freude herrschen wird. Heute ist euch in der Stadt Davids ein Retter geboren worden. Es ist der Messias, der Herr. An folgendem Zeichen werdet ihr das Kind erkennen. Es ist in Windeln gewickelt und liegt in einer Futterkrippe. Mit einem Mal waren bei dem Engel große Scharen des himmlischen Heers. Sie priesen Gott und riefen: Ehre und Herrlichkeit Gott in der Höhe und Frieden auf der Erde für die Menschen, auf denen sein Wohlgefallen ruht. Ehre und Herrlichkeit Gott in der Höhe und Frieden auf der Erde für die Menschen, auf denen sein Wohlgefallen ruht. Darauf kehrten die Engel in den Himmel zurück, und da sagten die Hirten zueinander: Kommt, wir gehen nach Bethlehem, wir wollen sehen, was dort geschehen ist und was der Herr uns verkünden ließ. Sie machten sich auf den Weg, so schnell sie konnten, fanden Maria und Josef bei ihnen das Kind, das in der Futterkrippe lag. Nachdem sie es gesehen hatten, erzählten sie überall, was ihnen über dieses Kind gesagt worden war. Und alle, mit denen die Hirten sprachen, staunten über das, was ihnen da berichtet wurde. Maria aber prägte sich all diese Dinge ein und dachte immer wieder darüber nach. Die Hirten kehrten zu ihrer Herde zurück. Sie rühmten und priesen Gott für alles, was sie gesehen und gehört hatten. Es war alles so gewesen, wie der Engel es ihnen gesagt hatte. So das Wort von Gott. Ja, eine Geschichte, die wir nur allzu gut kennen. Eine Geschichte von Engeln, die plötzlich irgendwelchen Hirten erscheinen, von einem Baby, das von einer Jungfrau geboren wurde. Es ist eine Geschichte, die für gewisse Menschen etwas Lächerliches an sich hat. Eine Geschichte, die man gerne abtut als Märchen. Genau. Aber es ist eine Geschichte, die unser Europa zutiefst geprägt hat. Es ist die Maria, war eine ganz einfache Frau. Als sie, wir wissen, dass jeder, der ein Kind kriegt in Israel, der musste ein Opfer bringen. Und wenn du Geld hattest, hast du ein Lamm geopfert. Und wenn du kein Geld hattest, dann hast du zwei billige Turteltauben geopfert. Und Maria und Josef mussten zwei billige Turteltauben opfern. Die waren nicht reich. Und arme Leute im Römischen Reich, das war anders als bei uns Leute mit weniger Einkommen. Wenn wir heute hier etwas unter dem Durchschnitt des Jahreseinkommens liegen, dann können wir immer uns noch warme Kleider leisten und ein Dach über dem Kopf und vielleicht sogar ein Gea, wenn ein Auto nicht drin liegt. Aber im Römischen Reich, jemand, der arm war, der konnte sich nicht duschen. Der hat gestunken, da war der Staub, der an der Haut gehaftet hat, zerlumpte Kleider. Es war, das ganze äußerliche Erscheinen war runtergekommen, weil man sich's nicht leisten konnte, diesen Luxus zu haben. Ich meine, es gab im Römischen Reich Bodenheizungen und Bäder und alles Mögliche, aber das war für die Reichen. Und die Armen, die Knechte, die auf dem Land gelebt haben und die wirklich Ärmsten, von denen es sehr, sehr viele gab, die waren schmutzig. Und das hat was gemacht, nicht nur mit deinem Äußeren, sondern auch natürlich mit deiner Gesundheit. Das hat die Gesundheit belastet, das hat deine Seele belastet. Und arme Leute hatten keine Würde. Sie haben sich nicht würdig gefühlt. Sie waren innerlich, haben sie sich dreckig gefühlt, so wie sie äußerlich dreckig waren. Sie haben sich wertlos gefühlt. Sie haben den Leuten nicht in die Augen schauen können, weil sie keine innere Würde hatten. Und die Maria, die eine von diesen armen Leuten war, die hat wundersamerweise Jesus empfangen und in ihrem Bauch gehabt. Und ein Engel kam und hat gesagt, das, was du da in deinem Bauch hast, das ist Gott. Das Gott ist in dein Leben hineingekommen. Bei Maria war das sehr wörtlich. Aber was die Christen glauben, ist, dass Gott in unser Leben, in unser Herz hineinkommt und wirklich bei uns ist, auf eine Art, die fast berührbar ist, fast so berührbar wie bei der Maria, die das erleben konnte. Und was das gemacht hat mit Leuten, die so arm waren wie die Maria, hat Europa, hat das Römische Reich verändert, weil die Ärmsten plötzlich wussten, Gott ist bei mir, Gott ist in mir, ich habe eine innere Würde. Die Maria, die konnte mit einem erhobenen Haupt herumlaufen, die konnte den Leuten fröhlich in die Augen sehen, die konnte sagen, du siehst hier eine dreckige, arme Frau und denkst, ach, was ist das für eine lächerliche Frau, die ich mir nicht ernst nehmen muss. Aber sie wusste, ich habe Gott in mir. Und das hat sie mit einer ganz anderen Art und Weise durch die Welt gehen lassen. Und als Soziologen sich extrem gewundert haben, wie das Christentum sich so schnell ausbreiten konnte, nachdem Jesus gestorben war, hat man das untersucht und man hat herausgefunden, einer der Faktoren war, dass die Armen und unwürdigen Menschen durch den christlichen Glauben, durch das, was Gott in ihrem Herzen getan hat, eine ganz neue Würdigkeit gekriegt haben. Und wir kennen heute die Menschenrechte. Jeder Mensch hat eine Ehre und ist unantastbar in seiner Würde. Das gab es im Römischen Reich nicht. Das ist eine Erfindung vom Christentum. Und die Ärmsten und ganz besonders die Frauen, die sich dreckig und schlecht gefühlt haben, haben durch den christlichen Glauben, dadurch, dass Jesus in ihnen lebte, plötzlich so eine innere Würde gekriegt, die sie mit einer Kraft durchs Leben gehen lassen konnte. Und die Ehemänner von solchen Frauen, die sich bekehrt haben und das erlebt haben, die haben gemerkt, hier ist ein Unterschied in meiner Frau, die vorher so sich schlecht gefühlt hat und jetzt plötzlich. Und da ist ein Unterschied bei meinen Knechten. Die Knechte, die ich vorher verachtet habe, haben jetzt trotzdem ein Strahlen in ihrem Gesicht, obwohl ich sie verachte. Und das hat die Männer und führenden Leute vom Römischen Reich beeindruckt und hat dazu geführt, dass sich nicht nur die Ärmsten Gott zugewendet haben, sondern auch die Reichen, die gesehen haben, was das macht mit den Ärmsten. Und so hat diese Geschichte, die so ein bisschen lächerlich wirkt, Europa grundlegend verändert und zu dem gemacht, was es heute ist. Ja, es gibt einen Frieden im Herzen, der davon kommt, dass ich weiß, Gott ist für mich. Und der Frieden, der macht was mit mir. Im Hebräischen kennt ihr vielleicht den Gruß Shalom. Und Shalom heißt, so kann man so viel übersetzen wie mit Friede oder Friede mit dir. Aber das Wort heißt viel mehr, als wir heute denken, was Friede heißt. Frieden bei uns, Frieden zwischen zwei Staaten, die keinen Krieg haben. Es ist kein Konflikt, okay, es herrscht Frieden zwischen ihnen. Das war nicht, was man früher unter Frieden verstanden hat. Das Wort Shalom bedeutet was viel, viel mehr als nur kein Konflikt. Es hat bedeutet, dass Frieden schließen bedeutet nicht, dass ich einfach aufhöre zu kämpfen. Es heißt, dass ich damit anfange, für das Wohl des jeweils anderen zu sorgen. Frieden bedeutet nicht Abwesenheit von Konflikt, sondern die Anwesenheit für das Wohl des anderen zu sorgen. Und darum ist der Frieden, dieser Shalom. Es gibt im hebräischen Denken ganz viele verschiedene Dinge, die diesen Shalom beschreiben. Der Shalom ist nicht einfach die Abwesenheit von Konflikt, sondern viel, viel mehr. Der Tim Keller hat dazu geschrieben, dass in der jüdischen Welt, oder ein jüdischer Gelehrter, der heißt Moshe Weinfeld, der sagte, die Welt ist aus Gottes Augen auf Gerechtigkeit aufgebaut. Das heißt, am Anfang war Gerechtigkeit vorhanden. Gerechtigkeit bedeutet, Frieden herrscht, weil niemandem Unrecht getan wird. Und dann schreibt er, dies bezieht sich auf die Auferlegung von Gleichheit, Ordnung und Harmonie im Kosmos. Also Gleichheit zwischen den verschiedenen Menschen, Gleichheit zwischen Mann und Frau, Gleichheit, Ordnung und Harmonie im Kosmos. Und die Beseitigung der Kräfte der Zerstörung und des Chaos. Also jedes Chaos wird beseitigt. Das bedeutet Shalom. Und dann sagt er, die Bibel beschreibt die Erde wie ein Gewand, wie gewobener Stoff. Das bedeutet, ein gewobener Stoff besteht aus unzähligen Fäden, die ineinander verwoben sind. Mehr noch, es bedeutet, dass Beziehungen zwischen den einzelnen Fäden vorhanden sind. Wenn Chaos ist, bedeutet es, du hast einfach so einen Stapel von Fäden, die alle durcheinander sind, und wenn du versuchst, den wieder aufzuwickeln, entstehen ein Haufen Knoten. Aber wenn Harmonie vorhanden ist, bedeutet es, die Fäden sind ineinander verwoben, wie in einem Stoff. Die Fäden müssen buchstäblich auf 1 Million Arten richtig und eng miteinander verbunden sein. Jeder Faden muss über, unter, um und durch den anderen an Tausenden von Stellen laufen. Nur so entsteht ein Gewebe, das schön und stark ist, das bedeckt, hält, schützt und erfreut. Gott hat alle Dinge so geschaffen, dass sie in einer schönen, harmonischen, voneinander abhängig gestrickten und gewobenen Beziehung zueinander stehen. So wie richtig verwobene physische Elemente einen Kosmos oder einen Wandteppich bilden, so bilden die richtig verbundenen Menschen eine Gemeinschaft. Diese Verwobenheit wird in der Bibel als Shalom oder harmonischer Frieden bezeichnet. Frieden ist, wenn eine Verwobenheit vorhanden ist. Wenn man das gegenseitige Wohl sucht. Wenn eine Verbundenheit da ist, da drin, dass wir unser gegenseitiges Wohl suchen. Und so wohnt eigentlich Frieden nicht in der Abwesenheit von Konflikt, sondern Frieden wohnt in der Verbundenheit. Und Frieden kommt in allen möglichen Farben und Formen, wenn ihr das in eurem Alltag erlebt. Vielleicht ist für euch Friede, ihr sitzt an einem Schminee und bestaunt das Feuer, das friedlich vor sich hinbrennt. Oder Frieden ist, du sitzt oder stehst mit Freunden um ein Feuer rum und man schwatzt und man hat einfach Frieden. Oder aber du hast eine wilde Wege, die mit Nerfguns durch das Haus rennt und sich gegenseitig abschießt und große Freude hat. Aber in dieser Freude ist auch ein Frieden vorhanden. Und eine ganz besondere Form von Frieden ist, wenn du zusammen abwäschst und man schwatzt gar nicht viel, aber irgendwo ist ein Frieden vorhanden. Wenn eine Freundschaft so tief ist, dass du miteinander still sein kannst und trotzdem sich's nicht komisch anfühlt, dann hast du einen Frieden, der wohnt in der Verbundenheit von diesen Freundschaften. Jesus ermöglicht diesen Frieden. Weil Frieden hat einen Preis und Frieden hat einen hohen Preis. Wie ihr selber wisst, wenn ein Konflikt herrscht in eurer Familie, wenn ein Konflikt herrscht am Arbeitsplatz, diesen Konflikt wiederherzustellen, erfordert viel Einsatz. Es erfordert, dass ich mich selber erniedrige und sage, ich gehe jetzt auf den anderen zu, obwohl ich eigentlich wütend sein möchte. Ich schluck den Groll runter und versuche wieder eine Basis des gemeinsamen, gemeinschaftlichen Wohlwollens zu erstellen. Und in dem Sinn erfordert Frieden einen hohen Preis. Frieden kommt nicht, wenn wir Tatsachen ignorieren, sondern Frieden kommt, wenn der Preis für den Frieden bezahlt wird. Es gibt keine einfache Lösung für Frieden. Aber was Jesus uns ermöglicht, ist einen Frieden uns zu geben, weil Jesus den Preis bezahlt hat. Es ist ja ein bekannter Aspekt vom christlichen Glauben, dass Jesus am Kreuz gestorben ist, dass er bedroht wurde, weil er nicht den Konflikt eskaliert hat, sondern sich umbringen hat lassen von seinen Feinden. Und in seinem Tod und in seiner Auferstehung hat er den Preis für Frieden bezahlt, der nötig war, um wirklichen Frieden herzustellen. Und wenn du in einem brennenden Haus bist und du kommst nicht raus und jemand rennt rein und er packt dich und er holt dich aus dem Haus raus, aber der, der dich rettet, erleidet dabei so schwere Verbrennungen, dass er nachher stirbt, dann lebst du noch ein ganz anderes Leben. Das ist richtig krass, wenn man merkt, jemand musste sterben, damit ich weiterleben kann. Das gibt dem Leben wie eine ganz andere Perspektive. Und wenn du wusstest, dass dieser jemand vielleicht mit großer Begeisterung sich für was Besonderes eingesetzt hat, dann fühlst du dich wie dem verpflichtet, auch dich wie dem was er vorgelebt hat, weiterzumachen. Und das ist, was der christliche Glauben ausmacht. Jesus ist für uns gestorben wegen großer, großer Liebe, die er zu uns hatte. Und darum Christen, die merken, Gott ist für mich gestorben wegen Gottes Liebe, die können in einer Liebe wieder weiterleben. Ich war ja in Südafrika, wie vielleicht einige von euch wissen, vor 7 Jahren war jetzt das. Und Südafrika ist kein Land des Friedens. Die Apartheid wurde zwar abgeschafft und die verschiedenen Gruppen von Menschen, es gibt in Südafrika gibt's, Weiße, die sehen so aus wie wir, und dann gibt es Schwarze, ganz viele verschiedene halt ureinheimische Stämme, die eine ganz dunkle Haut haben. Ja? Und dich. Wie nennt man dich? Richtig. Und dann gibt es noch, die größte indische Kolonie außerhalb von Indien ist tatsächlich in Südafrika. Und dann gibt es noch die Colored, das sind Menschen, die weder weiß noch schwarz sind, aber die schon seit 150 Jahren halt als Mischlinge leben. Und all diese verschiedenen Gruppen, die haben eine große Abneigung gegeneinander. Das habe ich unglaublich gespürt, als ich dort war. Die Apartheid ist abgeschafft, aber der Frieden ist noch nicht hergestellt. Die Weißen sind unglaublich, die haben natürlich eine große Verachtung gegenüber den Schwarzen gehabt, das war ja der Grund für die Apartheid. Diese Verachtung ist nicht verschwunden. Und die Schwarzen hassen die Weißen, weil die Weißen sie unterdrückt haben. Und die Farbigen hassen die Schwarzen, weil die Schwarzen haben die Jobs von den Weißen übernommen, in allen Führungsorten. Aber sie machen den Job richtig schlecht, weil sie halt auch nicht so eine gute Ausbildung hatten, wie vorher die Weißen hatten. Und darum, wenn du auf irgendein Amt musst, dann sitzt dort ein Schwarzer, weil er hat den Job gekriegt wegen irgendwelchen Antirassismusgesetzen, macht seinen Job aber richtig schlecht und du hast laufend Probleme. Und jede Volksgruppe hasst die andere Volksgruppe. Ich habe Leute gesehen, die sind nicht in ein Auto eingestiegen, weil dort Leute von der falschen Farbe im Auto drin gesessen sind. So krass. Und wir hatten dort ein christliches Camp. Das waren vielleicht so 150 Leute, die dort auf einer Basis so zusammen gewohnt haben, in einer Stadt, die hatte 100.000 Einwohner. Und wir Christen, wir haben miteinander Gott angebetet, als Schwarze, als Farbige, als Weiße, weil wir wussten, für uns ist Gott gestorben. Und was jetzt zählt, ist nicht mehr meine Farbe, ist nicht mehr mein Egoismus, sondern was zählt, ist Gott alleine. In der die Engel sagen, Ehre und Herrlichkeit Gott in der Höhe. Wenn du oder wenn wir als Gemeinschaft was haben, auf das wir uns ausrichten, werden zwischenmenschliche Konflikte weniger relevant, weil wir uns was ausrichten, was größer ist als die Konflikte. Und wir haben das so erlebt, wir konnten Gott anbeten als Schwarze, Weiße und Farbige. Und wenn wir irgendwo in die Stadt gegangen sind, egal wo wir hingekommen sind, alle Leute wussten, das sind die Christen, weil nirgends sonst würdest du Schwarze, Weiße und Farbige miteinander durch die Straße spazieren gehen. Das ist so beeindruckend, was der Friede von Gott machen kann. 100.000 Leute dieser Stadt wussten alle, der einzige Ort, wo Schwarze, Weiße und Farbige miteinander durch die Straße laufen können, ist dort, wo Christus regiert. Wenn wir zurückkommen.
Habt ihr euch da sicher gefühlt?
Wenn man in einer großen Gruppe unterwegs ist, ja, jawohl. Alleine, nein. Ich wurde aber nie ausgeraubt. Aber Freunde von mir. In der Tat, ein Aspekt um Frieden in deinem Herzen empfinden zu können, ist, wenn du dich sicher fühlst. Und vielleicht hast du es schon mal erlebt, in dieser Gegenwart von Gott zu sein und diesen tiefen Frieden zu haben, weil du wusstest, Gott ist für mich gestorben, es gibt nichts, was er mir vorenthalten würde. Wenn er schon seinen Sohn für mich gibt, dann wird er auch alles andere gut für mich machen. Vielleicht hast du diesen Frieden schon erlebt in der Gegenwart von Gott und dann merkst du, das geht nur, wenn ich keine Angst habe. Wenn du dich fürchtest drum, wie werde ich mein Leben weiterleben, was passiert hier, funktioniert alles, dann kann sich kein Frieden etablieren. Der Frieden kann erst kommen, wenn die Angst weicht. Und die Angst kann aber weichen, wenn wir vor Gott anerkennen, dass er der Höchste ist, dass er das Beste für uns hat. Und vielleicht hast du noch nie diese Erfahrung gemacht, in der Gegenwart von Gott zu sein, aber ich möchte dich ermutigen, suche Gott in deinem Alltag, vielleicht jetzt in der Festzeit. Nimm dir mal eine Stunde oder zwei und versuch, in die Gegenwart von Gott zu kommen. Versuch wirklich bei Gott zu sein und zu merken, Gott ist bei mir. Das ist nicht eine Sache, die man von 0 auf 100 machen kann. Aber ich kann dich ermutigen, mach dich auf den Weg, das mehr zu entdecken. Wir machen ja, als Christen lesen wir oft jeden Tag in der Bibel. Und was ich gemerkt habe, ist, was ich ganz oft mache, ich lese jeden Tag einen anderen Vers. Und das heißt, jeden Tag bin ich sozusagen an einer anderen Baustelle. Und letztendlich hilft mir das gar nicht so viel, weil einmal lese ich über Nächstenliebe, das andere Mal lese ich über Vergebung, das nächste Mal lese ich über Anbetung und mein Leben geht so in all diese Richtungen. Ich möchte euch ermutigen, wenn ihr stille Zeit macht, jetzt über die Festtage, wenn ihr Zeiten habt, wo ihr vor Gott kommt, nehmt mal eine Bibelstelle und verweilt bei der für eine ganze Woche oder für zwei Wochen, dass ihr jeden Tag wieder liest und darüber nachdenkst. Es gibt im Epheser 2 steht was über Frieden oder im Johannes 14 steht viel über Frieden. Lies diese Stellen immer wieder durch und hör auf Gott. Was bringt er dir bei über Frieden? Was lehrt er dich, was Frieden anbelangt? Und komm immer wieder zurück zu dem, was Gott dir aufgezeigt hat. Komm immer wieder zurück zu der gleichen Bibelstelle, bis du wirklich ankommst dort, bis du wirklich auch ankommst vor Gott. Wir leben in einer Zeit der Ablenkung. Man kann sich so schnell ablenken. Und Ablenkung ist auch was, was wir gerne und immer wieder tun. Aber die Gefahr von Ablenkung ist, dass wir nie ganz zu den Tiefen und zu den Gründen unseres Schmerzens gehen. Es tut weh zu schauen, warum empfinde ich diesen Schmerz, warum empfinde ich diese Sehnsucht. Es erfordert einen Einsatz, den wir lieber wegtun, indem wir uns ablenken. Eine der Gefahren, wenn wir immer in Ablenkung sind, ist, dass wir nie auf den Grund unseres Schmerzes, unserer Trauer und unserer Leere kommen. Und das bedeutet, dass wir auch nie zu dem Grund tiefen Frieden gelangen. Darum ist dieser Frieden also nur möglich, wenn ich Ablenkung lange genug wegtue und ganz bei Gott ankomme. Und ich versuche das schon seit vielen Jahren zu lernen. Ich habe gemerkt, es funktioniert, indem ich mich ganz vor Gott stelle. Und wie funktioniert das? Bei mir funktioniert das so, ich bringe Gott jede Sehnsucht, die ich habe, und lege sie vor Gott hin. Jede Hoffnung, die ich habe, jede Angst, die ich habe, jeden Schmerz, die ich habe. Und ich stelle mich so ganz offen vor Gott hin. Und während ich das mache, komme ich wie bei Gott an und ich öffne mich ganz Gott. Und das erlaubt Gott wirklich tief in mein Herz, in mein Leben reinzukommen. Ich habe am Anfang davon geschrieben, wie krass diese Erfahrung ist, wenn ich wirklich diesen Frieden von Gott erlebe. Und es ist so schön, einfach zu sehen, dass wenn ich meine Ängste vor Gott hinlege und sage, hier habe ich Angst, diese Angst habe ich aus dem und dem Grund und ich fürchte mich vor dem und vor dem und vor dem, ich lege das aber dir hin, Gott, dann passiert es, dass Gott kommt und sagt, nee, aber ich bin größer. Dann passiert es, dass Gott kommt, nee, ich stille alle deine Bedürfnisse, ich versorge dich, du brauchst keine Angst zu haben. Wenn ich meine Hoffnung Gott hinlege, meine Sehnsüchte, zum Beispiel als Single habe ich sehr ausgeprägte Sehnsüchte, wenn ich die vor Gott hinlege und sage, ich sehne mich eigentlich danach, dann sagt Gott ja und ich spüre so, wie er diesen Mangel ausfüllt. Und wie, vielleicht werde ich mal heiraten, vielleicht werde ich mal nicht heiraten, aber ich merke, es ist egal, weil ich weiß, in Gott habe ich alles, was ich brauche. In Gott kommt dieser tiefe Frieden in mein Leben rein, der alles stillt, der alles so ruhig werden lässt. Wir haben also diese Sehnsucht nach Frieden, wenn wir die Ablenkungen beiseite tun und wirklich ankommen und in einer Verbundenheit mit Gott leben und in einer Verbundenheit mit unseren Mitmenschen leben, dann geben wir diesem Frieden Raum, dass er kommt und bei uns wohnen kann. Und ich möchte beten, dass du das erleben darfst. Ich möchte beten, dass Gottes Gegenwart in dein Leben hineinkommt. Ich möchte beten, dass Gott dich berührt in all dem, was dich umtreibt und dir dort einen Frieden schenkt. Ja, wir kommen miteinander vor Gott und fangen an mit einer Zeit der Stille, sodass wir wirklich ankommen können vor Gott mit allem, was in uns drin ist. Ja, Gott, wir kommen vor dich, wir sind vor dir, du bist bei uns. Weihnachten ist eine Zeit, wo Dinge intensiver werden. Wenn wir alleine sind, dann merken wir mehr davon an Weihnachten. Wenn wir Konflikte in der Familie haben, dann werden die Konflikte tiefer oder spürbarer. Aber Gott, du bist da in all dem. Und wir kommen vor dich mit all dem, wir legen das dir hin. Und danke, dass du größer bist, dass du über all dem stehst, dass du in unserem Herz Wohnung nimmst, dass du größer bist, dass du liebevoller bist, dass du wärmer bist. Vater, ich danke dir für deine Gegenwart hier. Ich danke dir für deinen Frieden, den du bringst. Amen. Ja, Weihnachten ist das Fest des Friedens. Es ist das Fest, an dem wir feiern, dass Jesus gekommen ist. Und er ist wirklich gekommen. Und ich hoffe, dass du es erleben tust in diesem Gottesdienst, erleben tust daheim. Und wir möchten einfach dieser Freude feiern, dieser Freude Ausdruck verleihen. Und wir werden darum nochmal einsteigen in ein letztes Lied. Ich möchte auch alle im Livestream verabschieden. Schön, dass ihr dabei wart. Ich wünsche gute Besserung allen, die krank sind. Schöne Weihnachten, schönes Neujahrsfest. Tschüss miteinander.